2850 Kilometer an der rumänischen Küste im Schwarze Meer. Dort ermöglicht sie den Zugang in den vorderasiatischen Bereich um das Schwarze Meer. Von allen europäischen Flüssen hat die Donau am meisten Wasser, dreimal so viel wie zum Beispiel die Wolga. Sie war der wichtigste Handelsweg zwischen Kleinasien und Mitteleuropa. Artefakte weisen darauf hin, dass sie schon Jahrtausende vor Erscheinen der Griechen und Römer befahren wurde. Die Geschichte der Donau war immer frische. Die Römer verwendeten die Donau dazu, ihre Soldaten zu versorgen, und im Mittelalter wurden die Ritter auf ihr zu ihren Kreuzzügen nach Kleinasien gebracht. Wichtig waren aber immer Handel, kultureller Austausch und Kommunikation. Im 17. Jahrhundert fuhren Händler mit den sogenannten Ulmer Schachtel von Ulm ans Schwarze Meer. Da die Rückreise ohne Motor schwierig und langwierig war, die Schiffe mussten mit Pferden zurückgezogen werden, wurden die Schiffe am Schwarzen Meer zerlegt und als Brennholz verkauft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser rege Handel abrupt unterbrochen. Der eiserne Vorhang erschwerte den Handel. Endgültig zum Erliegen kam er 1990 mit der Zerstörung der Brücken in Novi Sad und Belgrad. Ich meine natürlich 1999. Diese zerstörten Brücken blockieren noch immer den Wasserweg. Versorgungsengpässe und wirtschaftliche Katastrophen in Serbien, Rumänien, Bulgarien und Moldawien waren die Folge. 2001 sollten die Trümmer aus der Donau entfernt werden. Sie sind noch immer dort. Von ihrer Quelle bis zur ungarischen Grenze ist sie weiblich und oft blau. Ungarn selbst verliert sie nach einem kurzen Zwischenspiel in der Slowakei als männlicher Donau ihre Geschlechtlichkeit, um mit dem Eintreten in Serbien wieder das männliche Geschlecht anzunehmen. Die Grenze zu Rumänien bildet sie als Zwitterwesen, als männlicher weißer Donau auf slawischer Seite, als weiblicher Donare auf rumänischer Seite, als weiter bis ins Schwarze Meer.
Für unser Projekt der Danube Streaming Show haben wir uns ganz bewusst für die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Formen der Kommunikation und Informationsübermittlung entschieden. Der direkten, unmittelbaren Form durch den persönlichen Kontakt auf der Reise steht die Nutzung neuer Technologien. Streamings via Internet werden parallel dem Strom der Donau als Datenstrom fließen. Das Kommunikationsmedium Radio führte uns zum historischen Dampfschiff von Kapitän Franz Schirio.
Weil die nicht ihr Wort gehalten haben, und die haben genauso wie sie dieses von unten rauf abgefangen haben, haben auch diesen Fluchtboot von oben runter haben sie genauso abgefangen, und unter anderem ihre eigene Schwester, und die sind dann eben hier an Bord auch gefoltert worden, um irgendwelche Geheimnisse preiszugeben. Die Dame war halt recht fit, die hat sich gerecht, ne? Die hat, ja, das war kein Happy End. Ne? Das Happy End ist jetzt dann hier auch noch nicht in Sicht. Ich dümpel hier mit den Schiffen in den Hafen rum.
In früheren Zeiten reduzierten sich die Kommunikationsmöglichkeiten auf die direkte mündliche Sprache als eine Weiterführung von Sprache, auch als das Singen von Texten in Liedform. Das Überbringen von Nachrichten durch fahrende Spielleute, das und damit Weitergeben von Melodien durch die Liederweiber, das Erzählen von Geschichten der Bänkelsänger unter Mithilfe von gezeichneten Darstellungen,
sind nur einige Beispiele dafür. Seit Jahren hatte der Wunsch in mir, eine Reise in das Heil genannt zu machen.
Jahre gehört. In früheren Jahrhunderten waren auf den Jahrmärkten, Kirtägen, Kirtagen und in Wallfahrtsorten die Bänke Sänger, Spielseite unterwegs. Sie waren von niedrigem sozialen Rang und trugen weder historischen oder aktuellen Inhalts mit aufklärerischem Gehabe vor. Größter Beliebtheit erfreuten sich neben den Heldenliedern des sogenannten Moridaten, die meist aktuelle Verbrechen zum Anlass nahmen. Die Bänkesänger stellten sich auf ein erhöhtes Podest, um besser gesehen zu werden. Von weitem war nach ihr Schild zu sehen, eine grell bemalte Leinwand, die wie ein Comic eine Geschichte erzählte. Da die Menschen früher nur wenige Bilder zu Gesicht bekamen und viele auch nicht lesen konnten, waren sie umso begierig, etwas Neues zu hören. Die Bilderszenen waren aber nicht in der richtigen Reihenfolge angebracht, sondern wurden erst allmählich vom Bänkesänger erklärt. Die Geschichte sah er den Zuhörern vor. Sesshafte Liederhändler und die Klatschkantinnen verkauften die Papierblätter mit den jeweiligen Geschichten im Straßenhandel. Der staatlichen und städtischen Ordnungsmacht waren die Bänkesänger wegen ihres unsteten Lebenswandels und der Massen, die sie anzulocken und zu motivieren imstande waren, immer schon ein Dorn im Auge. Die Liederweiber verkauften in Wien Flugblätter mit verschiedensten Liedern. Da der Notendruck aber sehr teuer war, war lange Zeit nur der Titel der jeweiligen Melodie vermerkt. Damit die Leute nun wussten, was sie zum Text singen sollten, sang das Liederweib den Kunden die Melodie vor, damit sie sie lernen konnten. Früher war die Donau der wichtigste Handelsweg von Westösterreich und Süddeutschland über Wien nach Ost-Südosteuropa. Die Frachtschiffe wurden von der Strömung stromabwärts getrieben und stromaufwärts von Pferden oder Ochsen gezogen. Mit diesen Schiffen kamen auch oberösterreichische Musiker nach Wien, die hier Linzer Geiger genannt wurden. Der Landler, aus dem sich der Walzer entwickelte, war ihre Spezialität. Der Donauwalzer von Johann Strauss wurde als Chorwalzer für eine Faschingsliedertafel des Wiener Männergesangvereins geschrieben. Der ursprüngliche Text Wiener sei froh, oho, wieso, war als Parodie auf die Stimmung der Männer an militärischen Niederlagen reichen Zeit gedacht. Die Umdextierung Donau so blau, die auch zum Titel einer schönen Donau-blauen Donau führte, erfolgte erst und besser. Weltberühmt wurde aber auch nicht, sondern die rein instrumentale Fassung. Und der Donauwalzer gilt als heimliche Hymne Österreichs.
Jedenfalls unser Kaiser hat das erkannt, hat gesehen, dass er die Schiffe kommen.
In Wien war es üblich, Frauen für das Vergehen der Prostitution in einen Sack zu stecken und in der Donau zu ertränken.
Manchmal entsteigt die Nixe ihrer kühlen Behausung und wandelt im Mondlicht über die kaufrischen Wiesen das Ufer entlang. Ja, sie scheut sich auch nicht, den Kreis der Menschen zu nahen oder an einsamen Fischerhütten zu lauschen, sich am friedlichen Dasein der armen Bewohner zu erfreuen. Nicht selten hat es sich zugetragen, dass sie die fleißigen Fischer vor Eisstoß und Hochwasser warnte oder grimmige Stürme vorhersagte, dem Schiffer auf dem kalten Strom zu verderben werden können. So hilft sie den einen, den anderen aber zieht sie durch die
Um 9 Uhr nachts erreicht mir die Stadt Semlin, an deren Ufer Halt gemacht wurde. Semlin ist befestigt, liegt an der Einmündung der Save in die Donau, hat 13.000 Einwohner und ist die letzte österreichische Stadt am rechten Donauufer. Als wir uns dieser Stadt näherten, wurden einige Böller auf unserem Schiff gelöst. Man berichtete dem Kellner zu spät davon und er hatte nicht mehr Zeit, die Fenster zu öffnen und leider zersprang eines davon. Ein unersetzlicher Schaden für uns, der die Gegend überall in Schnee gehüllt und die Temperatur auf 0 gesunken war. Überhaupt würde ich keinem Reisenden raten, den zweiten Platz auf einem Dampfschiff der Wiener Gesellschaft zu nehmen. Eine größere Unordnung wie das kann man sich nicht leicht vorstellen. Wer nicht imstande ist, den ersten Platz zu zahlen, der bleibe nur gleich auf dem dritten, nämlich auf dem Verdeck. Besonders wenn die Reise nicht weiter als bis Mohatsch geht. Ist das Wetter schön, so bleibt man ohnehin lieber im Freien, um das Panorama der Donau an sich vorbeigleiten zu sehen.
Und der Halter wusste viel vom Wasserbau des Unmöglichsten zu erzählen. Im Grunde des Donaustromes, sagte er, liegt ein großer kristallener Palast, den der Donaufürst mit seiner Frau und seinen Kindern bewohnt. Auf großen Tischen stehen umgestürzte gläserne Töpfe, unter denen die Seelen der Ertrunkenen gefangen gehalten werden. Der alte Lustwandel tropft am Ufer des Stromes.
Auf dem russischen Gebiet haben die Soldaten wenigstens Uniformen.
Zugleich ergreift er das freche Menschenkind und zieht es in den verbrausenden Strom hinab. Seine Töchter, die Nixen, sind ja liebliche Wesen, die es besonders auf hübsche junge Burschen sind.
Der Donaufälle wegen, die zwischen Renkova und Fedislav zu passieren sind, muss man das Dampfschiff mit einer Barke vertauschen. Die Abfahrt des Schiffes würde ohne Gefahr stattfinden, allein die Rückkehr des Seelen wären mit großen Schwierigkeiten verbunden. Darum bleiben die Dampfschiffe in Renkova zurück und man befördert die Reisenden stromabwärts in Barken und seit dem Unglücksfall vom Jahre 1839 stromaufwärts in bequemen, guten Wegen.
Der einzige wirklich sichere und bequeme Weg war, noch um Flüchtlinge aus Österreich und Deutschland zu bringen, waren sie natürlich interessiert, dass die Donau offen bleibt. Ne? Und das war natürlich der einzige Weg. Sie wollten nicht, dass die Donau blockiert war. Also hat diese Dame, bei der was bei den Franzosen gearbeitet hat, den Auftrag gekriegt, sozusagen an den deutschen Geheimdienst das zu verklicken, was die planen. Ne? Und natürlich die Deutschen.
Obwohl Galatz an der Donau liegt, so kommt den Einwohnern das Trinkwasser dennoch sehr teuer. Es gibt weder Brunnen in den Häusern noch auf den Plätzen.
Eingenommen und haben eben diese Tat verhindert und haben natürlich diese Schiffe gleich die deutsche Seemacht einverleibt.
Die Leute müssen sich alles Wasser von der Donau tragen und führen lassen, was eine bedeutende Beschwerde für die Armen und eine ziemliche Ausgabe für die Wohlhabenden ist. Im Winter an den entfernteren Gegenden der Stadt für ein Fässchen Wasser von 2 Einen 10 bis 12 Kreuzer bezahlt werden muss.
Man begegnet ständig an allen Orten und Ecken nichts als Wasserträgern und Wägelchen mit Wasserfässern. Schon öfter hatte man Versuche gemacht, nach diesem unentbehrlichen Element zu graben.
Teilte dieser große melancholische Fluss die Welt in eine eigene und in eine fremde, in eine Heimat und in eine Ferne.
Auf dem Markt und an den Plätzen sieht man bedeutend weniger Frauen als Männer. Letztere tummeln sich überall umher und besorgen
noch
zum Teil
früher,
gleich
im ersten Jahrhundert
auf die Geschäfte des anderen Geschlechtes.
Bildete die Donau der griechischen
und der lateinischen
Danubius besonders viele Juden. Die Grenze des Römischen Reichs und trennte die zivilisierte Welt von den Barbaren.
Abends musste ich mich wieder nach dem Hafen begeben, um mich einzuschiffen. Von dem Wirrwarr, das hier herrscht, kann man sich keinen Begriff machen. Ein hölzernes Geländer macht die Scheidewand zwischen den Gesunden und jenen, welche aus einem Lande der Pest kommen und in dasselbe gehen. Wer diese Grenze überschreitet, darf nicht mehr zurück. Soldaten, Offiziere, Beamte und Aufseher, letztere mit Stöcken und Zangen bewaffnet, stehen am Eingang, um jene, die sich mit Worten nicht abfertigen lassen, mit Gewalt zurückzutreiben. Die Lebensmittel oder sonstigen Effekten werden zum Teil hinübergeworfen und an der Grenze gestellt. Da dürfen aber nur dann erst berührt werden, wenn sich die Überbringer davon entfernt haben.
So wusste der Alte, dem Sohn der Mantis zu erzählen, dass dieser Pfeifen mit anhörte, denn ihm war noch nie eine Nixe begegnet. Kaum aber hatte der alte Fischer seine Worte beendet, da öffnete sich plötzlich die Tür der Hütte und auf der Schwelle stand im zauberhaften Licht eine holde Frauengestalt in schimmernd weißem Gewande. Weiße Wasserlinien in goldenen Funkeln in der Nullachterlinie. Erschreckt mich, sagte die erhabene Erscheinung mit dem Blick ihrer feucht schimmernden blauen Augen fest auf den jungen Fischer gerichtet. Ich bin eine Wassermütze und habe nichts Böses gehört im Sinn. Ich freue mich, euch zu warnen. Und die ungebändigten Wogen werden sich über die Auen und eure Hütten ergießen. Und seid auf der Hut, flieht rechtzeitig weit ins Land hinein, sonst seid ihr verloren. Wie gebannt starrten die beiden Männer nach der Tür, die sich hinter der wunderschönen Erscheinung wieder geschlossen hatte. Sie wussten nicht, ob sie wachten oder träumten. Aber sie hatten doch beide die Nixe gesehen und ihre Worte gehört. Es konnte keine Täuschung sein. Sie glaubten der Warnung des lieblichen Mädchens, erhoben sich rasch und eilten trotz Kälte und Schnee in die Hütten der unwohnenden Fischer, um zu erzählen, was ihnen die Erscheinung gesagt hatte. Und alle folgten dem Rat und ihnen wohlgesinnten Nixe und verließen mit Hab und Gut binnen weniger Stunden ihre einfachen Behausungen, denn sie kannten die Gefahr, die ihnen drohte. Denn die nun durch den Frost gebrannten Wasser plötzlich ihre Fesseln sprengte. Wie recht sie getan hatten, zeigt sich bald. Schon nach wenigen Tagen bedeckt ein quirlender, schäumender See die Auen und Felder und nur die Giebel der Fischhütten ragten aus der noch immer steigenden Flut. Aber keiner der Hüttenbewohner war ums Leben gekommen, denn alle waren ums Land hineingeflüchtet. Die Wasser verliefen sich, der Strom kehrte in sein Bett zurück und alles war wieder wie früher. Alles? Nein, einer war da, der seine frühere Ruhe und Gelassenheit nicht wiederfinden konnte. Es war der junge Fischer, dem die liebreizende Nixe mit ihrem Blick, ihrer sanft blauen Augen unstillbare Sehnsucht in das Herz gesaugt hatte.
Das wurde nicht viel ausgeführt, denn nicht kam, gerade kam Friedrich Mistral nach Österreich. War auch schon Zeit für den Ersten Weltkrieg und das Schiff wurde von der Handelsmarine an die Kriegsmarine übergeben.
Unentwegt stand ihr Bild vor seiner Seele.
1418 wurde das Schiff als Nach Ende des Krieges wurde das Schiff quasi als Kriegsbeutel der Franzosen. Betrieben bis Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Zweites Weltkrieg diente das Schiff in der deutschen Kriegsmarine, wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder zurück an den Franzosen übergeben. Die Franzosen haben mit diesen und anderen Schiffen eine kleine Reederei im Donaudelta betrieben. Naja, und auch ist das so, dass die Technik ist nicht stehen geblieben, es gibt modernere Schiffe heutzutage mit Dieselmotoren und so weiter. Und diese Schiffe hatten eben ausgedient, aber die Franzosen wussten sehr wohl um den Wert dieser Schiffe, den historischen Wert, den Seltenheitswert, und wollten sie nicht verschrotten. So dürften die schon ein paar Jahre auf einer Schiffswerft in Rumänien bei Donaudelta herum. Und ein Kapitän auf der Donau erzählte mir davon und ich dachte mir, ich habe eh nichts zu tun und das wäre ein gutes Abschlussprojekt. Also ich fuhr nach Frankreich und wurde mit den Franzosen Handels 1, kaufte die beiden Schiffe und fuhr mit einem Schleppschiff namens Josef runter nach Rumänien, um die Schiffe zu holen. Leichter gesagt wie getan. Viele Probleme, aber nach 1,5 Monat harter Arbeit und Ringen waren die Schiffe hier, großer Empfang, große Freude, aber von diesen ganzen angesprochenen, versprochenen Sachen wie ein Arbeitslosenprojekt.
Das war The Danube Streaming Show, live vom Donaukanal, am Treppelweg vor der Schwedenbrücke. The Danube Streaming Show ist auch Teil des Projekts Taste 0 bis 20, das aus dem eher beschaulichen Viertel rund um die Schwedenbrücke einen urbanen Hotspot in Sachen